Ja, das ist immer solch eine Sache, wenn man so selten hierher kommt, dann sind immer so Anfangsschwierigkeiten da, meinerseits jedenfalls. Ich bin ja von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch. Glaubt ihr das nicht? Warum nicht? Naja, auch schüchterne Menschen können Prediger werden. Okay. Aber es ist wirklich so, wenn ich irgendwo hinkomme, vielleicht das erste Mal oder überhaupt die Predigt habe, dann habe ich anfangs immer weiche Knie. Und das versuche ich dann zu überbrücken durch beispielsweise das, was ich jetzt gerade im Augenblick mache, bevor ich dann an meine Disposition gehe. Ich habe aber im Zusammenhang der Predigt eine Frage an dich. Hängt zusammen mit dem Text aus 1. Petrus 4. Guck doch mal bitte nach. Schlag doch mal deine Bibel bitte auf. Und du solltest das für dich mal durchlesen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Meine Frage, woran denkst du dabei, wenn du das hörst? Worüber denkst du nach? An das Ende der Welt? Wer möchte noch dazu was sagen? Bitte.
Dass Jesus wiederkommt.
Dass Jesus wiederkommt, steht doch gar nicht im Text, oder? Ende der Welt und Jesus kommt wieder. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Noch jemand? Meldet euch.
Die Zeit ohne Leid ist nahe.
Oha. Die Zeit ohne Leid ist nahe. Hat noch jemand einen Gedanken? Und wenn es der Bibeltext selbst ist, nach einer anderen Übersetzung, lasst es mich wissen. Lasst es uns wissen. Was steht da? Luther hat übersetzt, dass das Ende aller Dinge gekommen ist. Sonst nichts mehr? Traut sich keiner was zu sagen? Keiner hilft mir? Sag es ein bisschen lauter, dann komme ich noch zu dir. Ihr habt nur Luther. Warum habt ihr nur Luther? Weil es die Bibel ist, die ihr liebt. Das war der Bibelmann. Ich liebe aber den hebräischen Text. Aua. Spaß muss auch sein, ne? Bitte.
Nach der guten Nachricht, das Ende der Welt ist nahe. Bleibt besonnen und nüchtern, damit ihr beten könnt. Vor allem aber lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden sehr gut.
Danke. Also geht es um die Verbindung zwischen dem Ende dieser Erde und der Wiederkunft Christi. Hast du gar nicht so verkehrt gelegen, ne? Gut. So, wir wollen ja kein Quiz veranstalten jetzt die ganze Zeit. Wo? Bitte.
Weil ich möchte mal davon reden, wie es ist, dass du das Alte immer wieder noch wieder weit zurückstecken musst und immer wieder da vorne das Neue zu beginnen. So habe ich auch diesen Text jetzt eben, den du vorgelesen hast, ein bisschen verstanden. Immer wieder das Neue zu gehen. Eben auch mit dieser Angst aufzustehen und davon zu reden.
Wir sind ja offen und ehrlich, ne? Ich habe dich eben nicht verstanden. Nee.
Also dieser Weg, das Alte, was wir immer hinter uns liegen lassen, mit unserem neuen Weg des Glaubens und des Vertrauens, ja? Das ist ja auch dann mal zu Ende. Und du lässt es zurück und beginnst immer wieder das Neue, die Veränderung.
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Du sagst, dass der Glaube, das Glaubensleben ein Prozess ist. Der Glaube kann nicht zurückgehen in die Vergangenheit, sondern kann sich immer nur nach vorne ausrichten. Ja? Stichwort Zukunft. Okay, danke. Hat jemand von euch gestern im Internet gelesen? Niemand? Wie bitte? Na, wenn, dann geht es nur um hochaktuelle Dinge, ne? Natürlich um Nachrichten. Darauf wollte ich hinaus. Der amerikanische Präsident Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen. 9 Monate nach seinem Amtsantritt. Es hat Zustimmung gegeben. Es gibt viel Negatives. Man sagt, was soll das eigentlich? Er hat doch überhaupt noch nichts geleistet. Und er kann doch nur für seine Leistung ausgezeichnet werden. Also man ist da sehr unterschiedlicher Meinung. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das in der Vergangenheit schon mal der Fall. Und zwar, als Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekam. Das haben ihm auch einige nicht gegönnt. Die haben dann auch angefangen, naja, seine Leistung ist nicht so unbedingt positiv. Und, und. Ich wollte mit diesem Beispiel nur sagen, dass das, was ich hier formulieren möchte, hochaktuell ist. In unserer Sabbatschulgruppe haben wir festgestellt, wir sind zwar zu keinem Ergebnis gekommen, aber wir haben festgestellt, dass das deutlich machen, dass Christus wiederkommt, wohl allgemeines Glaubensgut unter Christen ist, aber kaum noch so gelebt wird. Ich will versuchen, das zu erklären und will dir deutlich machen, was ich meine. Ich behaupte einfach mal, ein Mensch aus dem Jahre 1844 würde sich in der Welt zur Zeit Jesu in vielerlei Hinsicht mehr zu Hause fühlen als in unserer Welt des späten 21. Jahrhunderts. Ich erinnere mich sehr gern an meine Großmutter. Ich war damals, als dieses geschehen war, ein junger Prediger in Stuttgart. Und da ging es um die Raumfahrt. Es ging darum, dass die ersten Menschen den Mond betreten werden. Und meine Großmutter war damals schon eine ganz alte Frau. So 85, 90. Und sie hat gesagt, pass auf, es wird nie dazu kommen. Das wird Gott nie zulassen. Eher kommt Jesus Christus wieder. Soll ich heute darüber lachen, was sie in ihrem Glauben, in ihrer vielleicht Bescheidenheit, Naivität gedacht und gesagt hat? Ich denke, es ist nicht angebracht. Es gehört einfach nicht dorthin. Aber das war Ausdruck ihres Glaubens. Vielleicht hast du in einem anderen Zusammenhang eine ähnliche Formulierung gebraucht, sie deutlich gemacht, als Bekenntnis geäußert. Eher kommt Christus wieder. Wie gehe ich damit um? Wenn ich auf den Begriff, der hier im ersten Petrusbrief gegeben ist, Ende, zurückkomme, dann geht es auch darum, dass ich von der Endlichkeit spreche. Auf jeden Anfang folgt ein Ende. Ich nehme dich gedanklich hinein in die Offenbarung. Im zweiten und dritten Kapitel wird über die sieben Gemeinden berichtet, die sieben Sendschreiben in der alten Lutherbibel. Und da gibt es die erste und die zweite Gemeinde. Wer A sagt, muss auch B sagen. So habe ich es jedenfalls damals während meines Studiums auf der Marienhöhe gelernt. Ich kann bei einer Gliederung nicht Punkt 1 schreiben und dann schreibe ich einen Zwischentext. Geht nicht. Wenn ich eins formuliert habe, muss ich zwei formulieren. Wenn ich A sage, muss ich B sagen. Wer Advent sagt, der sagt Bewegung. Ist der Glaube an die Wiederkunft Christi etwas, das mich in Bewegung setzt? Oder lässt es mich so still und ruhig und bequem in meinem Sessel zu Hause sitzen? Ihr habt einige Dinge deutlich gemacht, wie es auch manchmal schwierig ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Kontakt aufzunehmen. Da, wo ich lebe, in der Nähe von Winsen, das ist ähnlich. Mit meinen Nachbarn, auch wir haben einen sehr guten Kontakt. Wir arbeiten miteinander, der eine hilft dem anderen. Und jetzt ist mein Nachbar vor einem Vierteljahr schon ins Krankenhaus gekommen mit einem Herzinfarkt. Und hat im Zusammenhang einer Operation noch einen zweiten und einen dritten bekommen. Der Mann ist also sterbenskrank. Er wartet auf ein Spenderherz. Liegt hier in Eppendorf. Ich habe gefragt, ob ich ihn besuchen darf. Er weiß, was ich glaube, woran ich glaube. Er weiß, dass ich Prediger, dass ich Pastor bin. Er kennt die Adventisten aus seiner Zeit in Jugoslawien. Aber er hat mir ausrichten lassen, ich will dich nicht sehen. Ein Mann, der wochenlang auf der Intensivstation gelegen hat, der es einfach nicht zulassen will. Dass wir miteinander beten, dass wir über Gott nachdenken. Endlichkeit, Vergänglichkeit, gleichzeitig aber auch Antrieb, nach Gott zu suchen. Andererseits, Gott und alles, was sein ist und von ihm kommt, kennt kein Ende. Damit meine ich Ewigkeit. ist doch manchmal gut, wenn etwas zu Ende geht. Und das ist auch manchmal gut, wenn etwas so ein Stück von Ewigkeit hat. Mit dem Kommen Jesu in diese Welt, sein Leiden, sein Sterben und Auferstehen, ist die letzte Phase der Weltgeschichte eingeleitet. Auch wenn diese Phase schon 2000 Jahre dauert. Ich beneide Paulus in seiner Aussage, die er macht, Bekenntnis, was die Wiederkunft Christi angeht. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden jenen nicht zuvorkommen. 1. Thessalonicher 4. Das hat der Mann geglaubt. Dafür hat er gelebt. Und Petrus sprach von den letzten Dingen in diesem Zusammenhang. Ende ist etwas Endgültiges, mit dem jeder zu rechnen hat. Ich sage es so ganz, ganz persönlich, weil ich mit diesem Ende meine Erfahrung gemacht habe. Vor gut einem Jahr ist meine Frau gestorben. Wir hatten 15 Jahre Zeit, um uns darauf vorzubereiten. 1990 wurde das erste Mal Krebs bei ihr diagnostiziert. Und die Zeitbombe begann zu ticken. Ende. Und wie gesagt, wir haben 15 Jahre gehabt, wo wir das schier vergessen haben, nicht mehr dran gedacht haben, uns nicht mehr beeinflusst hat in unserem Leben. Und dann kam doch plötzlich das Ende. Wie gehst du mit ähnlichen Grenzsituationen um? Schmeißt du dann alles über Bord? Sagst du, ich kann an Gott nicht mehr glauben? Oder holst du dir Kraft eben durch das Gebet von Gott? Ihr wisst, dass meine Frau und ich, dass wir in Bergedorf in der Gemeinde waren oder sind. Ich habe das in einer wunderbaren Art und Weise erlebt, wie das Ende überwunden werden kann. Durch Zuspruch, durch Anruf, durch Gebet am Telefon, durch Gebet in der Gemeinde. Mir als Prediger hätte ja die Gemeinde immer sehr wichtig sein müssen, aufgrund meines Berufes schon. War es ja auch. Aber da habe ich Gemeinde hautnah erlebt, in solch einer Grenzsituation. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott auch Grenzsituationen in deinem und in meinem Leben zulässt, um dir zu helfen, nicht um dich zu schikanieren, nicht um dich klein zu machen. Nein, dass du erlebst über die theologische Aussage hinweg, was Wiederkunft Christi bedeutet, welche Auswirkung sie hat in deinem Leben.
Eine allen Christen gemeinsame Glaubenswahrheit ist die Wiederkunft Christi, das Ende der Welt. Im Glaubensbekenntnis der evangelischen Kirche wird an dieser Stelle formuliert, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich sage euch, ich habe da so ein klein wenig Schwierigkeiten, wenn ich das so auf die Reihe bringen soll, wenn da von der Wiederkunft Christi die Rede ist, vorher mir gesagt wird, dass wenn ich mich für Gott entschieden habe, ich sein bin, sein Kind bin, und dann soll noch ein Gericht eintreten. Ich denke hier an Offenbarung 13, Offenbarung 15 in diesem Zusammenhang. Ich will das nicht theologisch ausmalen, festlegen. Jesus selbst hat dieses Geheimnis der Zukunft wiederholt, ganz eindeutig und klar ausgesprochen. Es wird gepredigt werden, das Evangelium in der ganzen Welt, dann kommt das Ende. Alle Geschlechter auf Erden werden heulen und sie werden Christus wiederkommen sehen. Ohne Vorankündigung kommt Christus wieder. In Matthäus lese ich 24, wie ein Dieb in der Nacht. Wir haben das mal erlebt. Unsere Tochter, die war damals 5, 6 Monate alt. Ich kam gerade von einer Pfadfinderfreizeit wieder und war so richtig ausgelaugt, fix und alle. Und wir legen uns abends ins Bett, meine Frau und ich. Wir wohnten parterre. Und ein paar Stunden später schreit sie mit einem Mal auf. Was war geschehen? Da war ein Dieb in der Nacht ins Schlafzimmer gekommen und hat überall rumgetastet, ob er nicht etwas finden kann. Du kannst dir vorstellen, wie uns zumute gewesen ist in diesem Augenblick. Unser Herz schlug nicht nur ein Stückchen höher, sondern das schlug hier oben raus. So haben wir uns erschrocken. So meint das vielleicht Jesus, unvorbereitet. Ohne dass ich ein Datum sagen kann oder muss. Ich komme wieder. Und wie gesagt, in den letzten Seiten der Offenbarung lesen wir, und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn hier nach dem Text gesprochen wird, ich mache alles neu, da muss doch vorher etwas in Unordnung geraten sein. Ein Durcheinander. Um das zu verdeutlichen, nehme ich immer gerne meine Bibel zur Hand. Vielleicht macht ihr das auch. Nehmt doch mal eure Bibel zur Hand. Nehmt sie zur Hand. Schlagt doch mal bitte die erste Seite auf. Also 1. Mose 1 meine ich damit. Wovon ist denn da die Rede? So schulmeisterlich frage ich jetzt an dieser Stelle. Wovon ist die Rede in 1. Mose 1?
Laut.
Schöpfung,
Anfang, auf jeden Anfang folgt ein Ende, haben wir doch festgehalten. Dann schlag doch mal bitte Offenbarung 22 auf. Was steht da? Bei mir ist es, wenn ich das so festhalte, auf der rechten Seite, rechte Seite, und nur noch die Hälfte, dann ist Schluss bei mir mit Offenbarung 22. Wie sieht es bei dir aus? Was steht in Offenbarung 22? Sagt es mir laut. Stefan, nochmal.
Jesus Christus kommt.
In 1. Mose 1 und Kapitel 2 wird mir davon berichtet, dass Gott geschaffen hat. Und er ist hier im Gespräch mit jemand anderem, mit Jesus Christus, mit seinem Sohn. Und in Offenbarung 22 wird mir gesagt, dass er wiederkommt. Und was da so in der Mitte ist, das ist dein und mein Leben. Dein und mein Leben im Existenzkampf, dein und mein Leben auch, was die Bewältigung der Sünde angeht. Dein und mein Leben, wenn ich an 1. Johannes 3 denke, wir haben es im letzten Viertel ja miteinander ausgiebig besprochen. Wir sind nun Kinder Gottes und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Also es kommt noch was. Johannes drückt sich hier nur etwas anders aus, wenn er von Kindern spricht, die Gläubigen sind, dass noch etwas passiert. Im Zusammenhang der Wiederkunft Christi passiert noch etwas, geschieht noch etwas. Ach, die Zeit, die rennt ja einfach davon. Ich bleibe nochmal bei dem Begriff Ende. Das ist zunächst ein Ausdruck, der es mit der Zeit zu tun hat. Auf jeden Anfang folgt ein Ende. Ende ist aber auch nach der Bibel Endabrechnung. Und das steht im griechischen Text. Wiederkunft Christi hat also demzufolge auch etwas zu tun mit Endabrechnung. Höre ich nicht so gerne, beschäftige ich mich nicht so gerne, weil da irgendwie der Gedanke von Gericht oder Untersuchungsgericht oder wie wir es nennen, mit einbeziehen. Wer darum weiß, dass die Zeit einmalig ist und dass die Investition der Liebe Gottes Jesus Christus für diese Welt heißt, für den besitzt die Botschaft vom Ende eine starke und den Glauben formende Kraft. Das heißt, die Botschaft von der Wiederkunft Christi ist nicht etwas, das mich in meinem Glaubensleben runterzieht, das mich in eine Glaubensdepression hineinbringt, sondern ist Hilfe, ist Angebot und gibt mir die Zusicherung in Offenbarung 21, ich mache alles neu. Hier wird nicht restauriert, hier wird nicht repariert. Das lässt der griechische Text nicht zu. Ich mache alles neu. Auch das ist Wiederkunft, oder das ist überhaupt Wiederkunft Christi. Noch einige Gedanken zu dem, was im vierten Kapitel des ersten Petrusbriefes geschrieben ist. Petrus sagt ja, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und dieses nahe gekommen aller Dinge wird sichtbar, wird deutlich. Die Frage, woran? Dass wir in so guten Häusern, sprich Kapellen oder Gemeinden, uns zusammenfinden, dass wir einen geordneten Gottesdienstablauf haben, dass wir auf Bekanntmachungen, auf Dinge, die in der Woche so ablaufen, im Gemeindeleben hinweisen können. Dass wir uns nicht nur mit sozialen Dingen beschäftigen, sondern darüber hinaus auch das Wort Gottes, also geistliche Nahrung, weitergeben wollen. Mag alles sein. Aber ich sage euch, mein Sohn Michael mit seiner Frau und den beiden Kindern, die waren 5 Jahre jetzt in Marokko, von Adra aus. In Marokko ist die Adventgemeinde verboten. Sollte man nicht meinen. Ist ganz offiziell verboten. Und in Mali, wo sie jetzt seit ein paar Wochen sind, ist also auch Westafrika, da gibt es in der Hauptstadt eine Gemeinde, offiziell anerkannt, mit sage und schreibe. Und Mali ist das ärmste Land, das wir auf der Erde haben. Mit der höchsten Kindersterblichkeit von sage und schreibe 1000 Gemeindegliedern. So unterschiedlich ist das. So unterschiedlich muss man sich damit auch auseinandersetzen. Was hier für uns gut ist, muss dort nicht besser sein. Und auch umgekehrt. Hier heißt es in unserem Text in Vers 8, seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Nun, ich war fast 40 Jahre aktiv als Prediger tätig und habe während dieser ganzen Zeit es erlebt, wie schwierig es war, Gemeinde zusammenzurufen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wenn Petrus also hier von dem Ende spricht, von dem Ende aller Dinge und meint in diesem Zusammenhang das Gebet, dann ist das offensichtlich ein Kennzeichen der letzten Gemeinde, der Gemeinde vor der Wiederkunft Christi. Seid nun mäßig und nüchtern. Nun, das können wir sehr gut und sehr schnell erklären.
Ich habe jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal so richtig dicken Nebel erlebt. Naja, ich bin auf der Autobahn gefahren in Süddeutschland. Ich musste drosseln bis auf 40, 30 Stundenkilometer. So dick war die Suppe. War nicht lang, ein paar Kilometer bloß, aber es hat gereicht. Hier steht, seid nun mäßig und nüchtern. Was meint denn das? Bodenständig. Keine Spinner in religiösen Dingen. Wirklich bodenständig. Und was meine ich mit bodenständig? Natürlich das Wort Gottes. Mäßig und nüchtern. Vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Also da habe ich wirklich den Eindruck, dass wir als Adventgemeinde davon weit entfernt sind. Ich sage das ganz offen. Ich habe vor Jahren zurück, nicht im ACK, das war in einem anderen Arbeitskreis gesessen, und da wurde doch von einem Pastorkollegen dann deutlich gemacht, niemand kann so streiten wie Christenbrüder. Das ging mir unter die Haut. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Ich habe da folgendes Bild vor Augen. Liebe meint ja nicht einfach, dass da was zugeschüttet wird, dass das unter den Teppich gekehrt wird, sondern Liebe in dem Zusammenhang meint, den anderen begleiten. Dabei sein. Im Gemeindehandbuch sprechen wir von korrigierender Seelsorge. Also nicht mit dem Hammer einfach drauf oder mit der Bibel jemanden totschlagen. Nein, ihn begleiten, ihn führen, über eine Wegstrecke hinweg, ihn darauf hinweisen, dass sicherlich auch von der Bibel her, vom Glauben her, Dinge anders zu sehen sind. Was mir bis heute nachgeht, ich habe das mal beobachtet in einer Gemeinde nach dem Gottesdienst, da hat sich ein Ehepaar in die Haare gekriegt, so richtig in die Wolle. Die haben gestritten bis aufs Blut. Das ist nicht gut. Wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, dann sollte man die zu Hause klären. Bin ich immer noch der Meinung. Auch wenn man heute so deutlich macht, naja, man muss alles hervorholen. Inbrünstige Liebe meint, wie gesagt, den anderen begleiten. Stefan, fällt mir gerade ein.
Nicht deutlich machen. Komm, schnell auf den Hut auf.
Ich habe zwei Möglichkeiten, ihn zu beeinflussen, ihn zu überzeugen oder ihn mundtot zu machen. Oder ich habe die Möglichkeit, dass wir beide gemeinsam uns die Uhr da angucken. 5:12 Uhr. Dass wir beide gemeinsam da sind, dass wir den Scheinwerfer verbunden. Merkt ihr den Unterschied? Mit ihm, und sie gingen beide miteinander, so heißt es bei Abraham und Isaak. Das war mein Verständnis in uns zu geben. Seid gastfrei untereinander. Naja, die Gastfreundschaft im südlichen Europa wird ja immer so hoch gelobt. Ich war in Marokko. Ich habe mir das dort angesehen. So weit her ist es da auch nicht mit der Gastfreundschaft. Da geht es auch immer nur um Knete. Hier wird gesagt, ein Kennzeichen der letzten Gemeinde ist gastfrei untereinander sein. Das erinnert mich als Kind an die Zeit des Zweiten Weltkrieges und wie wir als Familie mit der Adventgemeinde Kontakt bekommen haben. Erstens durch die sogenannten Care-Pakete, den Älteren vielleicht noch ein Begriff, und zweitens eingeladen werden hin und her in den Häusern. Ich war 5, 6, 7 Jahre alt, als ich das erlebt habe. Das hat sich bei mir eingegraben, wenn ich jedes Mal hier lese, seid gastfrei untereinander und das nicht mit der geballten Faust in der Tasche, sondern hier steht, ohne Murren. Entweder ich bin davon überzeugt oder ich bin es nicht. Was anderes geht nicht. Vers 10. Und dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich komme an Galater 5 in diesem Zusammenhang hier nicht vorbei. Wenn hier so schön deutsch von den Charismen gesprochen wird, also von den Gnadengaben Gottes. Und Jesus sagte manchem Gleichnis, dass jeder, der in seine Nachfolge getreten ist, mindestens eine Gabe hat. Ich will das nicht weiter kommentieren. Wenn jemand redet, dass er es rede als Wort Gottes. Wenn jemand ein Amt hat, dass er es tue als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf dass in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es scheint ein Gebet gewesen zu sein, das der Petrus hier formuliert hat. Aber was heißt denn Amen? So sei es. Wenn du ein Amen darunter setzen willst und darunter setzen kannst, dann sprich ein Amen dazu. Ansonsten lass es sein. Ich schließe, was ist zu tun? Rechte Erwartung des wiederkommenden Christus führt nicht in seltsame Ansichten oder Schwärmerei oder zu Nichtstun und oder Katastrophenstimmung. Noch eine kleine Anmerkung. Ich bewundere den Peter Hane. Er ist ja freikirchlicher Pastor und gleichzeitig Journalist. Wie er das immer zusammenbringt, das, was er über Politik zu sagen hat, was er da weiterzugeben hat und dem, wovon er selbst überzeugt ist. Ich habe ihn mal gesprochen, habe ihn gefragt, wie ihr mit diesem Unterschied zurechtkommt, sagt er ganz einfach, Klaus. Nur dadurch, ich glaube an Gott, ich habe keine, wie drückt er sich aus, keine Untergangsstimmung zu verbreiten, sondern mir geht es ums Evangelium. Und wenn ich das nicht formulieren kann, dann zeige ich das eben, dass ich doch ein freundlicher Mensch bin. Rechte Enderwartung des wiederkommenden Christus führt nicht in seltsame Ansichten oder Schwärmerei oder zu Nichtstun oder in Katastrophenstimmung. Deshalb kann rechter Endzeitglaube nur bedeuten, Gott zu lieben, an ihn zu glauben und für den Nächsten da zu sein. Packen wir es an. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Amen.